Hallo.
Na? Guten Tag, was soll man dazu noch sagen, Simon?
Ja.
Da habe ich mir oft gedacht die letzte Zeit. Was soll man dazu noch sagen, dass das jetzt so lange gedauert hat? Wir sind einfach nicht dazu gekommen. Ne? Wir hatten es mehrfach vor, einen Podcast aufzunehmen. Es hat nicht geklappt.
Ja. Was soll man dazu noch sagen? Helfen dann Rechtfertigungen? Oder ist das schon das Kapitulieren? Es ist... Komm, was soll ich dazu noch sagen? Ihr kennt uns doch.
Ja.
Was sagst du denn, Thilo, wo wir gerade so schön Piratensender Niehorst zum wiederholten Mal eingesungen haben? Was sagst du denn zu den berühmtesten Piraten der Welt, Johnny Depp und seiner Amber Heard und dem Prozess, der ja nun wirklich ein hartes Schaulaufen war, aber ja auch schön. Also es war ja irgendwie auch exklusiv das Star-Telegramm 4.0 oder bei welcher digitalen Geschichte wir auch mittlerweile angekommen sind. Also da war ja, also da konnte man immer mal so einen Artikel lesen und war immer lustig, ne? War immer unterhaltsam, was man so gelesen hat, ne? Was soll man dazu noch sagen?
Es ist für mich tatsächlich so, da ich in den Medien arbeite, hinter der Kamera und ganz oft mit Leuten zu tun habe, die vor der Kamera sind, kenne ich den Schlagmensch ja schon so ein bisschen, ne? Ich will jetzt nicht schon wieder so ein bisschen in Krankheitsbilder hier auffahren, das lasse ich mal außen vor. Aber es ist ein bestimmter Schlagmensch, der vor die Kamera sich stellt. Und die sind auch alle sehr unterschiedlich. Also man kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Genau wie man keine Menschen auf der Welt alle über einen Kamm scheren kann. Aber alles das, was ich da höre, es wundert mich alles nicht so
also
richtig.
Also das bedeutet, du siehst Amber Heard und sagst so, das ist so eine Frau, die kackt dir ins Bett. Die kackt dir ins Bett, wenn die wütend ist.
Naja, das wollte ich damit nicht gesagt haben, dass jeder Promi dem anderen ins Bett kackt. Es wundert mich aber nicht, wenn ich sehe, dass zwei von dieser Sorte Mensch zusammen sind und sich dann gegenseitig immer weiter steigern. Weißt du? Jetzt ist ja immer so die Frage, ist sie schrecklich böse? Ist er der Arsch? Hat er ihr eine geballert? Ist es häusliche Gewalt? Ist der Mann der Böse? Ist die Frau die narzisstische Irre? Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen beides. Ja, vielleicht ist er ein bisschen passiv-aggressiv und sie ist so eine wirklich furchtbar anstrengende Furie. Glaube ich unbedingt. Ist er mal besoffen nach Hause gekommen, hat ihr eine gescheuert? Kann ich mir auch vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Diese Leute sind wahnsinnig reich und berühmt, deswegen guckt man hin. Ich gucke nicht so hin, ganz ehrlich nicht. Ich bin gar kein Feind von Klatsch, aber das Einzige, was ich mitgekriegt habe, was ich echt auch toll fand, ist die ganze Story um ins Bett scheißen. Ich habe ganz viele Memes darüber gesehen, gelesen und ich habe immer herzlich gelacht. Und da gab es wirklich tolle Sachen und deswegen bin ich schon dankbar für solche Storys. Ne?
Also,
aber ich verfolge es tatsächlich nicht.
Ja.
Ich würde das, jetzt das habe ich schon gesagt, ich würde das so wie diesen Making a Murderer, kennst du Making a Murderer auf Netflix, diese ganze Gerichtsverhandlung, die da, ja, und das möchte ich nochmal so von Netflix aufbereitet haben mit Amber Heard und Johnny Depp.
Ja,
da möchte ich
nochmal
von Netflix kuratiert, das können dann auch wirklich meinetwegen 25 Folgen sein, an 90 Minuten, völlig in Ordnung, so wie Tiger King. Gerne, das Material läuft doch immer jetzt im Netz, ne? Aber so uncut, so völlig alles, ne? Nee, ich hätte das gerne noch so ein bisschen zurechtgeschnippelt, schön in Häppchen dargeboten. Ich kann dir sagen, das würde ich gucken.
Eine Sache, die weiß wahrscheinlich schon wieder jeder, der so ein bisschen Intuit ist, aber ich frage mich, man darf ja in so wenigen Gerichten nur filmen. Und wie ist das in Amerika geregelt? Doch auch auf so einer Bundesstaatenebene. Da muss doch Johnny Depp irgendwann mal hart im Strahl gekotzt haben, als ihm klar war, die Anklage, wobei Johnny, sie vielleicht genauso, also die haben sich ja gegenseitig angeklagt, hat diesen Austragungsort, wo im Gericht mitgefilmt werden kann. Erst dann wurde es doch zu dieser Boulevardschlacht. Ich meine, hätte man nur Bilder gesehen, wäre das Ganze geschrieben gewesen, hätte nicht diesen Impact auf YouTube und so. Also das ist ja ein Novum. Durchaus, dafür nochmal danke. Und ich meine, selbstverständlich bin ich gegen häusliche Gewalt. Ich sag's ja nur mal sicherheitshalber, wegen so irgendwelchen irrsinnigen Shitstorms. Und sollte Amber Heard geschlagen worden sein, dann tut mir das leid. Und dann ist sie Opfer häuslicher Gewalt. Johnny Depp auch.
Steht das überhaupt im Raum? Ich bin ja tatsächlich nicht informiert. Ist der Vorwurf im Raum, dass er ihr eine geballert hat?
Johnny,
und er behauptet, sie hätte ihm, glaube ich, auch eine geballert, oder?
Unterm Strich, sage ich ganz
schlägt
ehrlich.
Sich, packt, verträgt sich halt nicht immer.
Ich sag, das sind reiche Leute, müssen wir jetzt kein Mitleid mit haben. Wenn man eine gekriegt hat, sad, auf jeden Fall. Sorry, aber es geht ja um Rufschäden.
Leute, wir reden hier sehr lax. Wir reden sehr lax über häusliche Gewalt. Aber wir reden nicht über häusliche Gewalt im Allgemeinen. Also, wir reden jetzt über diese beiden speziellen Knalltüten.
Ja, richtig. Du, wenn eine in Chorweiler regelmäßig von ihrem Mann vertrümmt wird, das ist ja ganz entsetzlich, weißt du? Aber wenn jetzt eine Frau, sag ich mal, eine geknallt kriegt, in Marienburg, aber im Gegenzug dazu vielleicht auch 50 Millionen, dann behaupte ich, ist das eine andere Geschichte. Es ist auch häusliche Gewalt, aber
das ist gefährlich zu behaupten. Also einfach eine Frau, die im goldenen Käfig sitzt und kriegt von ihrem Millionärsgatten eine gescheuert, das ist das gleiche wie ein Chorweiler. Da würde ich keine elitären Unterschiede machen wollen. Es gibt, also ich rede eher von der Situation, wo die Frau vielleicht alle Klamotten des Mannes zerschlitzt hat oder ihm eine Vase um die Ohren geschmissen hat. Er gibt ihr eine Ohrfeige, sie zerkratzt sein Auto, er haut ihr in die Fresse, sie tritt ihnen die Kniescheibe raus. Ich rede eher so von diesem gegenseitigen Schenken und Geben. Und das scheint ja bei den beiden, es ist, die Leute, ihr verzeiht uns das, wir sind ja hier unter uns, ne?
Ich habe relativiert, jetzt fährst du mir schon vor den Karren. Ich bin natürlich, ich meine damit, auch einer Amber Heard geht's, glaube ich, jetzt nicht um irgendeine Backpfeife, sondern um die Rufschädigung. Ich glaube, darum geht's, dass die ja in ihren Karrieren abgekackt sind, beide. Das ist der springende Punkt. Deswegen klagen die doch, oder? Verleumdungsprozess heißt es doch.
Ich muss mich hier sowieso entschuldigen, weil ich das Ganze nicht konkret verfolge. Ich weiß also gar nicht so wirklich, was die Vorwürfe sind. Ich habe nur von ihr Schreckliches mitgekriegt. Es gab ja immer so den Hang, sie zu verteufeln, aus Gründen, sage ich mal. Ne? Auch so Sachen, wo man denkt, so, ja, so oder ähnlich, hat man das auch schon mal bei sich oder im Bekanntenkreis vielleicht auch möglicherweise schon mal in Ansätzen so erfahren. Es ist ein bisschen was eigentlich für die Rubrik Meinung ohne Plan, hatte ich ja mal ausgerufen. Ne? Meinung, also von meiner Seite aus.
Ne? Ich finde einfach auch, ich will auch keiner von diesen Geschworenen sein, weil nach wie vor gilt in Beziehungen Katastrophe. Der eine sagt so, der andere so. Johnny Depp sagt ja, er hätte eine gescheuert bekommen. Wobei, also da ist es ja wohl ganz klar, der eine geknallt, aber dem geht's. Ja, du hast recht. Ich habe auch schon viel gequasselt. Das war schon wieder auch alles viel für die Tonne, nehme ich an. Aber Johnny Depp macht ja wirklich einen Verleumdungsprozess, weil er sagt, durch sie hat er irgendwie, ist er in der Karriere abgeschmiert. Und die Agentin hat aber gesagt, seit 2010 ist er eh abgeschmiert, weil er immer besoffen war und druff und zu spät zu den Drehs gekommen ist. Das spricht ein bisschen gegen ihn.
Auch noch.
Also ich will da jetzt kein Geschworener sein, ehrlich nicht. Ich würde sowieso, wäre ich Geschworener, würde ich bei jedem Beziehungskram würde ich abwinken. Und Keira Knightley, Horror, Keira Knightley und die ganzen von Fluch der Karibik haben sich alle sehr positiv über Johnny Depp geäußert. Da denke ich mir aber auch, ich kenne auch nette Leute. Und dann weiß ich trotzdem nicht, was die in ihren vier Wänden da machen. Das ist alles eine riesen Scheiße. Und die körperliche Gewalt, dramatisch, ja, aber ich glaube, irgendwie geht's noch da drüber. Naja, gut, hängt alles miteinander zusammen, ja. Ach, was weiß ich, diese Ottos sollen sich gegenseitig ins Bett scheißen, aufs Kopfkissen.
Ja, man weiß es einfach nicht, wer nett ist und wer nicht. Alice Weidel war vor 20 Jahren auch total nett und ich habe mit ihr gefeiert, ne? Und jetzt,
getanzt.
Was soll man dazu sagen? Ja, getanzt. So eine ganze Nacht haben wir zusammen einen schön abgefeiert. Hat das was mit dem Thema zu tun? Nein, aber es ist manchmal immer nur so die halbe Seite. Ja, was soll man dazu noch sagen, Simon? Was soll man dazu noch sagen?
Das ist eigentlich ein eigener Podcast.
Das Böse verbirgt sich manchmal hinter absurderweise netten Menschen. Na,
man weiß aber nicht hinter welchen. Man weiß es einfach nicht.
Das ist.
Was sagst du denn zu der Ohrfeige von Will Schmidt? Ich meine, was soll man dazu noch sagen?
Ja, was willst du dazu? Ja, das haben wir ja jetzt wirklich. Das ist ja schon was her. Das
ist ein Alibi.
Aber ich hatte ja auch, und das betrifft ja auch natürlich passt das zusammen mit Johnny Depp und Amber Heard und der Ohrfeige von Will Smith und natürlich auch der Ohrfeige Oliver Popper? Popper! Oliver Popper! Oliver Popper! Oliver
Popper! Ja, ja, ja. Wir wissen, wer gemeint ist.
Und ich hatte, also wir wollten, ihr erfahrt jetzt, welche Folge ihr verpasst habt, weil wir sie nie aufgenommen haben, weil wir es einfach nicht hingekriegt haben terminlich. Das war die Folge Gewalt. Wobei, die kann man immer noch machen. Und das war direkt nach Pocher und Will Smith. Und ich finde es interessant, diese ganzen Diskussionen im Internet. Man hatte sich ja schon mal gesellschaftlich darauf geeinigt, dass körperliche Gewalt eigentlich ein No-Go ist. Ich bin ja immer noch der Ansicht. Aber dann gibt's dieses schwammige, Pocher kriegt wirklich böse einen in die Fresse und da kann man sagen, was man will. Es gibt jetzt nichts, was das rechtfertigen würde, dass er aufs Maul kriegt. Also zumindest möchte ich nicht mit Leuten zu tun haben, die der Ansicht sind, der hätte jetzt irgendwas gemacht, wofür er konkret körperliche Gewalt bis hin zu Gehörverlust erfahren müsste. Das ist für mich komplett indiskutabel. Also da kann man zu ihm stehen, wie man will. Ich habe mit ihm mit Olli Pocher immer gutes Verhältnis gepflegt. Das ist einfach absurd und genauso wie
Das Will ist völlig Schmitz. Richtig.
Ich finde es auch fatal, aber das wurde alles schon 100-mal gesagt. Aber ich finde es wirklich, Will Smith war für mich bis dahin eine Art Biedermann, der wirklich, ich meine das jetzt tatsächlich ernst, der Jugend und der Menschheit ein positives Beispiel gegeben hat, wie man sich benimmt. Mit Humor, mit Witz, mit Charme kommt man weiter. Und ja, vielleicht ist es ein bisschen Everybody's Darling, mag ja sein. Mich hat es verstört, wirklich, dass der dem eine reinballert. Ich dachte, wie ist der denn drauf? Wie kann man denn... Also, weil wir kennen ja auch jetzt so Leute in der Showbranche, die schon mal mit ihm zu tun gehabt haben. Also sein Image war ja nun wirklich komplett ein positives. Oder habe ich da irgendwas verpasst?
Ja, er war ja auch, ist ja auch schwarzer Schauspieler und in dem Sinne ein Vorreiter gewesen. Weil, ich meine, gut, also Eddie Murphy war jetzt natürlich auch so ein Blockbuster-Superstar, aber immer so klar auf Comedy-Action. Und dann war es ja irgendwie dann auch schnell mit Eddie Murphy, der hatte dann ja irgendwie so ein Karrieretief. Das ist ja so 80er und Will Smith mit seiner Soap und so super sympathisch und wirklich Blockbuster unterschiedlichster Couleur und Man in Black und starke Rollen und der hat ja auch wirklich dieses Schwarz-Weiß-Thema, was ja in Amerika immer besteht, also da hat er ja eine Leichtigkeit, ist er ja mit einer Leichtigkeit mit umgegangen und hat allen auch diese Leichtigkeit vermittelt und wurde von, glaube ich, beiden, von allen gleich gemocht, nicht? Ich meine, das war auch, glaube ich, nicht so selbstverständlich, also was du sagst, also mit Sicherheit auch ein Wegbereiter und ein absoluter Sympathieträger, eine Promomaschine, mit Stefan Raab,
vielleicht,
Ukulele spielen, alles dufte.
Ja, genau. Hatte der denn schon mal irgendwie, also ist ja auch müßig, vielleicht hat der eine dies gehört, der andere das. Für mich war das ein absoluter, sagen wir mal, Saubermann, ja. Und ich habe es nicht geschnallt, dass er jetzt der Erste ist, oder gab es schon mal einen auf die Fresse bei den Oscars, kann mich nicht erinnern, dass der dem da eine reinscheuert. Ich meine, oh wei, jetzt gibt es natürlich auch wieder... Klar, diese Gerüchte, sie hätte ihm Blicke zugeworfen. Vielleicht haben die auch so ein Amber Heard und Johnny Depp Verhältnis, die beiden, ne? Jada Pinkett.
Ja, und ist dann ja auch mal einer
aber drauf geschissen, oder was?
Die hatten Eheprobleme auf jeden Fall, aber ich verwechsel es auch wieder mit Jay-Z und Beyoncé. Da waren Seitensprung.
Ja, der Kram wurde durchdiskutiert die letzten Wochen ohne Ende. Ich finde, das ist alles so ein bisschen in Richtung, man kann auch, wenn aber mal, wenn es anliegt, einem in die Fresse hauen. Ja, also ich finde, das gruselt mich ein bisschen. Ich finde dann sowas durch sowas reißt sowas dann auch ein.
Ich finde es auf ganz vielen Ebenen auch alles unangenehm. Also Fat Comedy, der Olli gehauen hat, der ist ja jetzt am Arsch.
Also du musst jetzt erstmal sagen, dass auf jeden Fall sein Name schon mal mega geil lustig ist.
Ja, genau. Und der ist jetzt am Arsch. Der muss jetzt wieder einen normalen Job haben und den hat Olli Pocher richtig mal eine Breitseite erteilt.
Das hab ich nicht
mitbekommen. Social Media mäßig hat er gesagt, Fat Comedy möchte sich gerne mit mir aussprechen. Das wird auch passieren. Ja, nur ist dann auch mein Anwalt dabei und ein Staatsanwalt gleich mit. Und da gab es eine richtige Breitseite und Fat Comedy hatte einfach auch keine Sympathien auf seiner Seite, weil er ja behauptet, dass Olli und seine Frau über Samra gelästert haben, der ja nun Vergewaltigungsvorwürfe an der Backe hatte. Das ist so Deutschrap Me Too, das war letzten Sommer ziemlich akut. Ich weiß nicht, was Olli dazu gesagt hat. Und ich glaube nicht, dass nicht unbedingt qualifiziert das, aber gut, bei dem Samra wusste man auch nicht so genau, weil da war dann, da standen halt Vorwürfe im Raum, die klangen nicht gut. Dann hat er sich mit Insta-Story so gerechtfertigt, bekokst, das klang dann alles noch viel schlechter und dann verlief es so in Sand. Und dann kommt der Fat Comedy um die Ecke und will irgendwie den rächen, so, seinen Kumpel Samra, der sich dann aber nie dazu geäußert hat oder sich nie bei Fat Comedy bedankt hat, sondern der ihn einfach nur wie ein Lemming den Abgrund hat hinunterfallen lassen. Und das war natürlich dann bei Fat Comedy auch ein saftiger Aufprall. Nee, also
der Fat ist, Comedy.
Fat Comedy ist schwierig. Jetzt ist, muss man sagen, dass Olli Pocher nicht immer gerechtfertigt austeilt. Und es ist wahrscheinlich so, wenn es eine, es gab ja auch schon so eine Influencerin, die geweint hat und die er rund gemacht hat, wo man auch immer so ein bisschen dachte, Olli ist reich, die Influencerin zieht ihre Kinder vor die Kamera. Ja, muss sie wahrscheinlich auch. Die muss Geld verdienen, alleinerziehende Mutter, wie auch immer. Und dann hatte man schon den Eindruck, stark drischt hier auf schwach ein. Und hätte jetzt so eine Frau, ich sag jetzt mal Anna Wünsche, ohne zu sehr drin zu sein, aber wenn jetzt so eine Influencerin, wenn eine Frau ihm eine geknallt hätte, ja, dann wäre das vielleicht sogar hinnehmbarer, wenn schwach stark schlägt, nicht? Aber was der Typ gemacht hat, war natürlich zum Kotzen. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, endlich hat der mal. Das war feige und das war ein Angriff aus dem Nichts. Und das war einfach eine Straftat. So, und die muss man ja nicht tolerieren.
Bei Will Smith. Feige sagt man immer so schnell, bin ich nicht so sicher, dahin zu gehen und einem vor versammelter Mannschaft eine reinzuhauen, finde ich gar nicht so feige.
Kriegst du hin.
Würde ich mich nämlich einfach nicht trauen.
Ja.
Ich krieg das nicht hin.
Das Gegenteil von feige ist aber face to face.
Ich habe noch nie einmal eine reingehauen. Ach so, du meinst so, komm her und...
Du kannst vielen Leuten eine knallen. Du kannst vielen Leuten eine knallen. Du kannst Leute angreifen. Ich meine, Leute... Du, mir ist gerade Michael Müller, ehemaliger regierender Bürgermeister, ist mir in der Stadt Berlin so entgegengekommen. Ich hätte mit dem Fahrrad direkt rechts, den hätte ich umhauen können. Der ist ja ein kleiner, schmächtiger Mann. Also das ist ein wahnsinnig kluger Mensch. Aber es sind alle angreifbar, ist einfach so. Und da dann einen draus zu machen, so, du kannst jeden angreifen auf der Straße, wenn du nur willst. Also du kannst dir eine Knarre kaufen, also wenn du alles abknallen. Gezielt ist ein bisschen schwierig, denn wenn du jetzt gezielt Joe Biden töten möchtest,
du musst ja zufällig treffen. Ja.
Richtig. Aber ich kann doch durch die Stadt fahren, ich kann doch irgendwen umhauen aus dem Fernsehen. Werde ich schon jemanden finden.
Ja, das ist halt gruselig. Und dann das finde ich halt gruselig, dass sowas dann irgendwie Schule macht.
Finde ich auch gruselig.
Ich hatte auch schon mal, ich habe auch
zu Recht verurteilt
Angela Merkel. Worden. Aber da denkst du auch, wenn ich jetzt auf Angela Merkel losgehe, bin ich wahrscheinlich tot. Aber erst habe ich ja irgendwas schon mal angerichtet.
Angela Merkel ist schon eine schwierige Geschichte, da wäre ich mir nicht so sicher.
Die Situation hätte ich gehabt.
Ja.
Und ich dachte auch so, was ist denn hier los? Wo sind denn hier die ganzen Bodyguards?
Na, eine gewisse Anspannung ist bei den Menschen dann schon da, wenn die Gewalt ausüben wollen. Und da sind so komische Leute mit Trenchcoat und Knopf im Ohr. Und und Olli Pocher hat dann auch noch, das war das Blöde, Olli Pocher hat Fat Comedy ja lang gemacht, das war lustig, war eine Pocher-Breitseite, die haut rein. Und dann hat er aber pauschal über deutschen Rap gelästert. Und das fand ich dann wieder so doof, weil der hat dann so doofe Sachen gesagt, hat alle über einen Kamm geschert und Amerika ist ja so viel fetter und so viel geiler. Aber deutscher...
Olli hat das
ja,
gemacht.
Ja, genau, aber deutscher Hip-Hop, weißt du, ist so facettenreich. Natürlich ist der Samra part of deutschen Hip-Hop und das muss einem nicht gefallen, ja. Ich habe auch, ehrlich gesagt, außer diesem, also weiß ich jetzt auch nicht so, also ich habe keinen Song im Ohr und ich bin da jetzt auch eher skeptisch. Aber es gibt ja genug im deutschen Hip-Hop, was cool ist. Also es macht dann keinen Sinn, diese ganze Szene, die ja überhaupt keine Szene mehr ist, sondern eine Mainstream-Industrie, die jetzt pauschal klein zu machen. Weil das kann man nicht. Das ist deutscher Hip-Hop ist ja größer als deutscher Pop. Also wie willst du jetzt, ja, der ganze deutsche Rap, oh, das ist auch peinlich und so. Und in Amerika, da ist das mal so richtig und ich war beim Super Bowl und die sind alle nämlich gut. Ja, Dr. Dre und Kendrick Lamar und so. Ja, du, ja, die sind gut, ja. Aber deutscher Hip-Hop kann ganz viel. Und das war dann so ein bisschen schade, weißt du. Dann ist immer Olli, dann fühlt er sich manchmal auch irgendwie so ein bisschen klein und muss dann irgendwie austeilen. Und das ist dann immer so, das sind immer so ein bisschen seine schwachen Momente. Ja, wenn er sicher ist, und dann ist es schon auch immer besser, finde ich. Und bei Will Smith, finde ich, da war es auch einfach ein Angriff auf die Pressefreiheit unterm Strich. Ganz andere Situation. Das eine war ja irgendwie so improvisiert im Publikum und letzten Endes auf einer Social-Media-Ebene. Social Media hat neue Gesetzmäßigkeiten, der eine greift den anderen an, kann alles immer passieren. Der eine Rapper ist bei dem anderen vor der Haustür, das ist alles so ein bisschen wildes Haifischbecken. Aber die Oscar-Verleihung ist ein Prozedere, was man kennt. Und was eine Plattform ist zur meinen freien Meinungsäußerung. Und ein Will Smith kennt die Oscar-Verleihung besser als genauso gut wie alle in Hollywood. Und das aufzubrechen und jemanden auf der Bühne anzugreifen, also das finde ich, wenn man das jetzt mal symbolisch so sieht, ja, finde ich das schon einen massiven Angriff auf die Pressefreiheit und auch mit diesem Wirkungsgrad, also was hatte das für eine Reichweite?
Aber wie meinst du denn Presse? Wie meinst du jetzt Pressefreiheit? Pressefreiheit ist doch.
Da ist ein Typ da vorne, der sagt seine Meinung, das muss beschützt werden. Das muss man beschützen.
Ah ja, gut, aber er hat ja, also sagen wir mal so, da würde ich eher sagen, eher Kunstfreiheit.
Kunstfreiheit,
ne?
Redefreiheit.
Im Prinzip hat er einen Gag gemacht. Sag mal so, jetzt wenn es so 1:1, wenn man es so 1:1 nimmt, wie es gewesen ist, für uns alle sichtbar, hat der halt irgendwie einen geschmacklosen Gag gemacht. Die Frau hat eine Krankheit. Und der Will Smith haut ihn ein. Dieser Schlag wäre sowieso zu verurteilen gewesen, ob der nun in der Öffentlichkeit ist oder auf irgendeiner Party, wo es keiner mitgekriegt hätte. Wenn es jetzt unter zwei Leuten gewesen wäre, was weiß ich was, in Gütersloh-Kattenstroh oder auf dem Feuerwehrfest, weißt du, dann meine Frau beleidigt, bam, das haben wir alle schon mitgekriegt in der Landjugend, ne? Im Prinzip ist es nichts anderes. Es erzählt eine Menge über den Charakter und du, der Witz war meinetwegen scheiße von Chris Rock, das möchte ich nicht, vielleicht hat das auch nicht gewusst, dass sie die Krankheit hat, also in dem Fall ist es schon wieder so ein bisschen so, aber es ist illegal, man haut einem keine rein und es macht Schwule und ich habe dann echt Schiss davor, dass die Leute, oder was heißt die Leute, dass sich entsprechende Personen davon was annehmen und denken, ach irgendwie, naja komm.
Also,
weißt du, unterbewusst ist das jetzt irgendwie eine andere Form. Gibt es eine andere Form von Toleranz jetzt für Gewalt?
Sehe ich auch so.
Also das kannst du ja schon bei Facebook in den Kommentarspalten sehen. Das ist dann so,
da
ist man gespalten. Ja, frage ich mich ernsthaft, warum man da gespalten ist. Wieso ist man da gespalten? Ich hoffe, die Spaltung ist 97:3.
Also ich finde schon, dass was auch immer das jetzt ist, du hast ja recht, Pressefreiheit ist Quatsch, Kunstfreiheit, Redefreiheit oder wie auch immer. Ich finde schon, dass das ein ganz wesentlicher Bestandteil ist der Demokratie und dass die Oscar-Verleihung auch als absolut etabliertes Forum, ja, von einer demokratischen Entertainment-Kultur das repräsentiert und dass der Mensch auf der Bühne 100% Schutz erhalten muss auch. Und dass das jedem klar sein muss, dass du den nicht angreifst. Das geht, finde ich, schon direkt, also dieser Bruch geht hat einen Terror-Style ist das eigentlich. Ich nehme eine Bombe mit. So, leckt mich.
Ja, ja.
Keine Ahnung. Also, und dann finde ich auch, ist patriarchisch. Ey, der hat nicht Will Smith beleidigt, der hat die Frau beleidigt. Das ist ja nicht irgendwer, das ist eine Schauspielerin, eine millionenschwere Schauspielerin. Na, selbstverständlich kannst du die beleidigen, ja. Dass der einen scheiß Witz gemacht hat, das kann ja später...
Es ist eine Person des öffentlichen Lebens, das meinst du?
Können ja später die Zuschauer können ja dann hinterher, hätten sie auch gemacht, die hätten vielleicht Chris Rock rund gemacht. Warum nicht? Den hätten sie, weiß ich nicht, ja? Ganz auch...
Der hätte einen Shitstorm gekriegt dafür, das ist klar.
Und unterm Strich, mein Gott, diese Krankheit ist nicht lebensgefährlich, der sind die Haare ausgefallen. Puh, sie hat ja trotzdem noch welche. Finde ich auch geschmacklos irgendwie, aber ja, ey, es gibt echt Menschen mit anderen Problemen. als ich habe keine Haare auf dem Kopf und aber trotzdem 100 Millionen. Also klar, dieses Finanzielle ist immer so eine Sache, Gewalt mit Finanziellem aufzuwiegen. Aber ich glaube schon, dass wir so langsam an den Punkt kommen. Also wenn es um 50 Millionen geht oder 100 Millionen, also das sind doch, ich meine, entschuldige, was sind das für Reichtümer? Und dann diese kleine, dann so ein blöder Witz da auf der Bühne, den man dann so hart vergelten muss. Also das finde ich absurd, also echt, finde ich echt schlimm. Ja,
wäre viel stärker gewesen, wenn er sich da hingestellt hätte und hätte den mit ein paar harten Begriffen runtergemacht und hätte das meinetwegen gesagt, meine Frau, weißt du schon, ne?
Oder ein Mittelfinger.
Chris Rock ja total.
Zeig deinen Mittelfinger mal, ist auch geschmacklos.
Ja, wäre Chris Rock total blamiert gewesen.
Ja.
Also wäre ja jetzt zu seinen Gunsten dann, aber ja. Gut. Ja. Tja, gruselig. Ja, Gewalt, ne? Das ist ja das Thema.
Was soll man noch dazu sagen?
Das ist ja.
Vor allen Dingen jeder Typ, der sagt, wenn einer meine Frau beleidigt, dann knall ich dem einen. Ja, aber nicht, wenn es ein Hells Angels ist. Verstehst du?
Ja, es kommt immer drauf an.
Meine Freundin,
ne? Da
gab es ja
auch so Memes, ne? Wenn da statt Chris Rock dann The Rock gestanden hätte, ne?
Meine Freundin war hier im Laden, in so einem kleinen Handwerksbetrieb. Da kommt da so ein Hells Angels Rocker rein, 2 Meter. Beim Rausgehen haut er meine Freundin auf den Arsch. Was willst du denn machen? Ich war nicht dabei, glücklicherweise. Stell dir mich mal dabei vor.
Oh Gott.
Komm mal her. Jetzt, du hast meine... So. Und Melanie, also meine Freundin konnte da auch ein bisschen drüber lachen, weil das ist so... Was war das für ein asozialer Style? Ja, aber... Es ist immer, bei Gewalt zählt doch, entschuldige mal, immer nur das Recht des Stärkeren. Klar kannst du sagen, jeder, der deine Frau beleidigt. Ne, aber du hast ja schon gerade gesagt, wenn da The Rock steht, was willst du denn machen? Da kannst du dem The Rock vors Knie pinkeln. Dann knallt er dir ein und du bist auf der Intensivstation. Es funktioniert nicht.
Nein, Will Smith hätte nicht The Rock eine gescheuert. Kann ich mir nicht vorstellen.
Das
kannst
du, nee. Vor allem, was macht das aus? Wenn The Rock sich überhaupt nicht bewegt, dann. Puff. Geht aber wieder. Wir haben ein Witzchen gemacht. Was denn? Ja, was denn? Also, es geht einfach nicht auf. Wenn ein 1,40 Meter großer Kerl meine Freundin beleidigt, Tilo, den schlage ich zusammen. Ja? Den mache ich fertig.
Also wenn jetzt,
selbstverständlich.
Simon, wenn jetzt Peter Dinklage ankommt. Ja. Und deine Freundin beleidigt.
Die kriegst du richtig auf die Fresse. Ja. Richtig. Und wenn The Rock kommt, dann sage ich, hast irgendwie auch recht. Ich finde die auch irgendwie, also ich finde die ausgefallenen Haare auch irgendwie witzig. Sage ich dann, hast du auch recht. Die Krankheit ist irgendwie lustig eigentlich. Hast du recht.
Ja.
Sollte man Witze machen.
Sieht aus wie Kojak. Sieht aus wie Jules Brunner.
Ich hätte noch einen.
Wie Mr. Popper. Frau Popper. Wie hieß der nochmal, der Glatzentyp?
Meister Popper.
Ist der noch politisch korrekt?
Ist der mit Oliver Popper? Ja. Nee, es war Oliver Popper.
Ja. Das sind Mega-Gags. Mhm. Die haben wir geschrieben, die letzten 2 Monate.
Ja, sicher.
Haben wir uns vorbereitet. Wo die Energie hingegangen.
Ja. Ach, Gewalt, das ist doch scheiße.
Ja.
Übrigens, den finde ich gut, ne? Chata. Aber ich habe leider, ich hab leider nicht die FAZ im Abo bezahlt. Aber der sagt, als Verbrecher, am Ende des Tages ziehst du immer den Kürzeren. Und so ist es. Das Gesetz der Gewalt. Wie willst du es aufrechthalten?
Also Putin, kann man sagen, Putin zieht doch den Kürzeren dann am Ende. Ich hoffe.
Ja, gestern war eine Deutsch-Ukrainerin bei Anne Will, die dann auch nochmal wieder dieses wiederholte, was eigentlich auch so viele denken. Der Mann hatte die meiste Zeit seiner Lebenszeit, hat er schon hinter sich. Na gut, er ist glaube ich, irgendwie 60 oder 70, also von daher, es heißt, wenn er den Krieg verloren hat,
der wird 70.
70, ne, wenn er den Krieg verloren hat, überlebt er das nicht, aber wer schießt ihm in den Kopf, das weiß ich nicht. Also Russland ist ja so verloren auf Jahrzehnte. Es ist nach wie vor ein spannendes Land und da ist mit Sicherheit auch viel in der Bevölkerung da, was gut ist, nicht? Aber dann ist dies, weiß ich gar nicht, ob die Bevölkerung gespalten ist oder ob vielleicht doch 60% für diesen Putin-Scheiß sind, wie sehr die einer Gehirnwäsche da zum Opfer gefallen. Das weiß man auch alles nicht. Im Großen und Ganzen ist da ein großer Staat, der nicht mehr zu gebrauchen ist, so richtig. Also, oder verliert wird verlieren. Armut. Ja,
manche meinten ja auch schon die Umfrage, da traust du dich ja trotzdem nicht am Telefon zu sagen, was du denkst. Außerdem haben die Leute jetzt, ich habe mir noch mal überlegt, ne? Hitler-Deutschland von 33 bis zum Krieg 39, ne? Das sind ja auch dann am Ende nur 6 Jahre. Ne? Also wenn du 6 Jahre die Leute infiltrierst mit Propaganda, dann funktioniert auf jeden Fall schon sowas wie der Zweite Weltkrieg. Aber in Russland kriegen die Leute das ja jetzt schon, na, wahrscheinlich zunehmend extrem, aber seit 20 Jahren um die Ohren, seit 23 Jahren schon. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass du die in 23 Jahren ganz schön auf Kurs kriegst. Und dann, glaube ich noch, wenn du dann Umfragen machst am Telefon, sagt so schnell keiner was gegen den Chef. Ne? Also selbst wenn du anonym bist, du glaubst doch erstmal gar nicht, wer da dran ist. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass du da nicht so frei raus.
Diese ganzen bekloppten Abhöranlagen, die man alle so in den 90ern gesehen hat, die der KGB dann so hatte. Und ich dachte mir auch, die Leute wollen immer stolz sein, ein Deutscher zu sein. Ich will stolz sein, Deutscher zu sein. Ich will das einfach so sagen können. Ey, man kann stolz sein auf die deutsche Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Auch wenn das natürlich nicht perfekt ist. So, aber es wurde viel Energie da reingesteckt und wir haben viel darüber erfahren und es war schwierig. Es war auch ein ewig langer Prozess. Also ich meine, der Holocaust ja erst in den 60er Jahren, was ja ist ja kaum zu glauben. Ne? Aber die Deutschen haben ihren Nationalsozialismus. Es ist immer noch da, es muss immer noch aufgearbeitet werden, aber sie haben viel gemacht. Und da kann man schon auch ein bisschen stolz drauf sein, dass das passiert ist. Weil wenn man sich die Japaner anguckt, ja, auch immer noch ein sehr, also konservativ-demokratisches Land, aber da sind auch einige Kriegsverbrechen, die nicht richtig im Bewusstsein der Leute angekommen sind. Kriegsverbrechen gegen die Chinesen oder wie auch immer. Und krass einfach, wie Russland da verloren ist und die den Stalinismus relativieren. Ich meine, Stalin, das war ein Verbrecher. Das gibt's doch gar nicht. Und der Putin, der erzählt da einen Quatsch, doch immer, was ihm gerade so einfällt, packt er sich da zusammen. Und die Nazis und in der Ukraine, das sind russische Nazis, rennen da rum. Russische Nazis sind bei...
Ja, die Wagner, diese komische Wehrsportgruppe Wagner, bezahlte Söldner. Olaf hat da für den WDR eine Doku von geschnitten. Er meinte, es gibt kaum Bildmaterial von diesem Wagner. Er musste für den Schnitt wirklich auf, glaube ich, 2 Fotos zurückgreifen oder 3. Gibt es nur ganz wenig. Aber das ist ein Job. Ne? Also du bist Söldner, das ist so, wie wir das kennen von Richard Burton und den Wildgänsen. Also du wirst angeheuert, oft dann in ärmeren Städten. Und dann, ja, hier kommt, kriegst du Geld, dann kriegst du überdurchschnittlich viel Kohle. Und dann bist du halt vom Beruf Söldner und dann musst du halt entweder in Syrien oder ich weiß nicht, ob die auch in Georgien waren, wenn ich Falsches sage, oder jetzt in Butscha, dann machen die den Job und der Job heißt, ja, verbreite Schrecken eigentlich im Endeffekt, ne? Und dann wirst du dann dafür bezahlt, du bist da Angestellter. Ja, das ist so, ja, fällt mir auf. Simon, was willst du dazu noch sagen?
Was willst du? Ja, wenn ein Mensch bist, dann, der sich für Massenvergewaltigung Geld geben lässt, dann hast du deinen Platz in der Hölle.
Du bist dann so ein, du hast irgendwie, ich meine, offensichtlich ist Putin, wir haben ja einen ganzen Podcast gemacht über Alpha-Tier, aber du sitzt da in deiner Butze und glaubst deinen eigenen Scheiß und du befehligst Sachen. Ich meine, der kriegt das ja auch mit. Der hat ja dann die Leute in Butscha, hat er dann ja noch ausgezeichnet, das haben wir ja alle in den Nachrichten gelesen, aber ich frage mich immer, wie ist so ein Typ drauf? Also wie sehr kann einem das alles egal sein? Kann man das alles noch mit narzisstischer Totalvergrätzung unter der Schädeldecke erklären? Oder ist das schon pathologisch wirklich ganz, ganz bittere Krankengeschichte, wo du eigentlich nur noch in die Gummizelle gehörst? Ich verstehe diese Leute, das ist ja wirklich nicht er allein. Es sind ja ein paar Leute, die Befehle geben und da wird ja dann da rummassakriert. Ich meine, klar, die russischen Soldaten, wenn dann heißt, die Ukraine, die gehen, müssen alle über die Brücke und dann haben sie den Konvoi aufgehalten und dann haben die irgendwie dann da, 450 Leute weggeplättet, dann muss einem auch klar sein, das sind natürlich wahrscheinlich 19- bis 25-jährige Männer, junge Männer, die dann da weggeballert werden. Warum? Ja, also, weil Putin meint, das müsste jetzt so für ihn, wie andere wollen unbedingt noch das FIFA-Album 82 España vollkriegen. Ja. Da bestelle ich mir jetzt einfach die letzten Klebebilder. Ich habe mir jetzt immer nicht geguckt, diese Disney-Bände. Ich Onkel Dagobert, ich Mickey Mouse. Kennst du auch noch von früher, von Bertelsmann? Da habe ich jetzt mal recherchiert im Internet. Es gibt noch wir, Donald und Daisy, und wir, Mickey und Minnie. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir noch fehlt ich Onkel Dagobert Band 1. Und da habe ich mir jetzt auch gedacht, dafür arbeitet man, das bestelle ich mir jetzt. Ja. Und das ist wie bei Putin. Ja. Der sagt, ich habe jetzt Georgien, Tschetschenien und so. Und guck mal, Ukraine, ich bin jetzt 70, ich bin Milliardär. Weißt du, hätte ich am Ende des Tages, das gönne ich mir jetzt. Ja. Das gönne ich mir. Und wenn ich dann am Ende gut rauskomme, Finnland, Schweden, weiß ich nicht. Ist teuer. Überlege ich mir, ob ich das wirklich brauche. Aber kann man nicht wissen. So macht der das mit der Landkarte eigentlich, ne? Dem reicht nicht ich Onkel Dagobert, Band 1. Oder ich Minnie und Mickey Mouse. Das reicht ihm nicht. Der will die Landkarte, das FIFA-Klebealbum 82 mit den Fußballbildern. Das ist für den die Landkarte.
Ja.
Ja, und der Rest, ich meine, das hatte ich auch gesagt, das sind Kollateralschäden. Der Einzelne zählt nicht, das haben wir jetzt verstanden. Aber auch er, selbst wenn die behaupten, das sind alles künstliche oder inszenierte Opfer, der weiß ja, dass das nicht so ist. Und der hat das ja auch gesehen und der findet das in Ordnung.
Schräg, ne? Ja, und gestern dann bei Anne Will, gestern, also am Sonntag und dann zum 1000. Mal, soll Deutschland jetzt schwere Waffen nach Russland?
Ich kann es nicht mehr hören.
Also das finde ich auch irgendwie, ist ein schwieriges Thema. Also ich fand den Brief da um Alice Schwarzer herum, der hatte auch einfach ein paar Formulierungen, die waren einfach kacke. Und alle waren sauer und so. Aber ich meine, letzten Endes, das stimmt, ein Atomkrieg ist eine reale Bedrohung da. Die reale Bedrohung eines Atomkriegs. Und ich habe mal so ein bisschen so gelesen, dass irgendwie Atombomben jetzt 30.000-fache Wirkung haben von dem, was damals die Atombombe in Hiroshima so ausmachte. Und das ist, ich finde, gerade ist man ein Stück weit außen vor, obwohl ständig so eine Sendung laufen. Aber hier kommt man doch schon so ein bisschen an die Grenzen seiner Verständnis. Und weil es ist, schwere Waffen ist eine Pauschalisierung. Ich meine, die machen ja auch dann manche Sachen geheim, so. Und dann diese Ringtäusche. Und ich meine, letzten Endes, ich habe zu Hause kein Word-Dokument, wo alle Waffen draufstehen, wo ich sagen kann, das ist eine schwere Waffe, dies ist dies, das ist das, das macht dies, das. Das habe ich einfach nicht. Das bräuchte ich, um bei diesen Talkshows noch mitzumachen. Und dann sagen die einen, sagen ja, hier die jüngeren Menschen, die jungen Grünen, die sind ja viel zu militaristisch, die verstehen es nicht, denen ist einfach diese atomare Bedrohung nicht bewusst. Ja, das stimmt, aber weißt du, Appeasement Policy, und ich finde Hitler-Vergleiche da legitim, diese Politik, dass man, ja, guck mal, der Hitler, hat er sich geholt, Polen, hat er Schlesien, dies, das, komm, lassen. Und dann ist er ja auch zufrieden. Nein, war er nicht. Und irgendwann war ist der Moment, nicht, wo man nicht mehr weiterkommt. Und dann knallt es gewaltig und ich finde manchmal auch der ein oder andere Intellektuelle, der dann so sagt, und die Ukrainer dies und die Ukrainer das und oder Richard David Precht, der sagt, das ist, und der Selenskyj, der hetzt das Volk auf, dass es in den Krieg geht. Ich weiß nicht, ist auch irgendwie die Entscheidung der Ukrainer. So, die wollen kämpfen, die kämpfen. Und dann spielen wir auch irgendwie nicht die erste Geige, sondern die zweite. Und mit schwere Waffen, softe Waffen, ey, keine Ahnung. Wenn man es alle, es wird ja eh alles nicht so genau kommuniziert. Klar muss man die doch supporten auf eine Art, aber dann vielleicht ist ihr, also ich weiß auch nicht so genau, dann frage ich mich manchmal, dann haben die Angst vor einer Eskalation. Ja, wir haben es ja auch mit einem Irren zu tun, ja. Also der Putin entscheidet ja auch, wann kommt die Eskalation. Also sind doch sehr viele, Unwägbarkeiten da drin. Und da muss, ist glaube ich, schwierig, gerade Politiker zu sein, weil du weißt es nicht. Es ist beides richtig. Schwere Waffen zu liefern ist richtig, schwere Waffen nicht zu liefern ist richtig. Schön mit den anderen NATO-Mächten immer immer Schulterschluss ist ganz wichtig. Und dann wird aber so wieder so rumgetrödelt und dann ist Polen sauer. Oder der Botschafter, finde ich, aus der Ukraine macht unterm Strich, es ist eine dramatische Figur, unterm Strich ist hat er ein unangenehmes Auftreten, häufig auch. Manchmal hat er auch genau einem aus der Seele gesprochen, aber er ist immer dieses Deutschland macht nichts. Es gibt ja schon auch Milliarden, die fließen. Da kann man jetzt nicht sagen, dass das nichts ist.
Ja.
Bei allem Leid und allem, so, klar, aber da passiert ja schon was. Ganz blöde, schwierige Situation, wo man einfach unterm Strich, man weiß auch einfach nichts mit Kriegsführung und allem, das weiß man nicht, wie das dann funktioniert, man weiß nicht genau, welche Chance hat denn die Ukraine? Ich finde eigentlich, das Beste war eigentlich am Robert Habeck zu Beginn. Der ist einfach gerade der beste Politiker, so. Der sagte, das wird alles entschieden auf dem Schlachtfeld, sagte der. Das sagte der schon zu Beginn des Krieges. Und das ist das.
Ja.
Es müssen möglichst viele Russen getötet werden, damit das in der russischen Bevölkerung ankommt. Und dann ist immer so, das ist auch so schwierig dann, finde ich, Mensch zu sein, Mensch einer modernen Welt sein zu wollen, wenn am Ende des Tages ich hier sitze und sage, ein Glück haben wir die Amerikaner. Und jetzt müssen ganz viele Russen umgebracht werden, damit das Ding gut nach Hause geht. Das ist so weit entfernt, so fast barbarisch, so weit entfernt von dem, was man eigentlich will man doch sagen, hier sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, alle sollen ihren Respekt kriegen, jeder soll eine tolle Ausbildung haben, Lebensstandard, Mindestlohn, das sind doch eigentlich so die Themen. Und jetzt geht es nur noch um Leben und Tod irgendwie. Finde ich irgendwie gruselig. Ja.
Afrika hungert
mal eben. Ist ja auch irgendwie scheiße.
Ja, das ist so ein Randproblem. Als Asterix-Leser weiß ich halt schon natürlich seit der Jugend, was psychologische Kriegsführung ist. Und dann hört man, da hat man das gelernt. Oh, da gab es irgendein Band, da wurde das thematisiert. Psychologische Kriegsführung. Aha, das gibt's also auch. Da ist der Lavrov im chinesischen Fernsehen wohl gewesen und hat gesagt, Atomkrieg, seid ihr wahnsinnig? Wir machen natürlich keinen Atomkrieg, ist doch Blödsinn. Da wär ja alle tot. Interessant. Also klar, das schwebt in der Luft. Atomkrieg, haben alle Angst vor. Die ganzen 80er Jahre durch hatte ich als Kind Angst vor dem Atomkrieg. Jetzt fingen die aber damit an, das ziemlich schnell aus der Tasche zu zaubern, das Thema. Und ich glaube tatsächlich, das wurde ja auch schon jetzt öfters gesagt, das ist wahrscheinlich, um die Leute verrückt zu machen.
Du kannst eine Atombombe.
Es ist ja,
du kannst eine kleinere Atombombe. Russland kann eine kleinere Atombombe ja auf die Ukraine werfen.
Können sie ja machen.
Passiert nichts.
Es gibt keine Sicherheiten, dass das nicht passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist vermutlich eher nicht so im Moment. Ich meine, wollen wir mal nicht hoffen, dass wir in einem halben Jahr einen Podcast aufnehmen, der heißt irgendwie Atompilz oder so.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist es Angstmacherei. Und ich meine, es wirkt ja auch. Also ich muss sagen, hier, wo du das gesagt hast gerade, diese ganzen Intellektuellen, ich habe so viel Lanz und Will geguckt, diese ganzen Briefeunterzeichner haben mich dann zunehmend aggressiv gemacht.
Ja, das stimmt.
Ich fand es am Anfang vielleicht noch so, naja, kann man machen. Und dann, also am Ende dachte ich wirklich, ey, haltet die.
Das war eine oberlehrerhafte Scheiße, was darüber kam.
Dieser Harald Welzer, ja, ne, so ein, als wenn du so Volker Lechtenbrink bei Wish bestellst, weißt du, dieses... Man darf nicht beleidigen, ne? dann kann man verklagt werden. Denkt euch alles, was ich jetzt sagen würde. Und der Melnik, hast du eben auch schon gesagt, ist immer ein schwieriger Kandidat, geht einem auf den Sack. Aber bei Anne Will, der Harald Welzer, wie er dann so, ja, jetzt passen Sie mal auf, Herr Melnik, meine Großeltern, die haben mir ganz viel über Krieg erzählt und alle in Deutschland sind sensibilisiert für das Thema Krieg. Ja, das ist richtig. Unsere Großeltern haben uns erzählt, wie schlimm Krieg ist. Warum war der Krieg hier so schlimm? Warum haben uns die Alliierten hier schön Köln in Grund und Boden, Dresden, in Schutt und Asche verwandelt, weil die Deutschen vorher, das muss man dabei bedenken, Simon, das ist das Prequel, sie hatten einen Politiker gewählt, 1933, der hat den ersten Schritt gemacht, das muss man dabei bedenken. Der hat alles abgefackelt ringsherum und der hieß Adolf Hitler. Der hat einfach gekillt, gemordet, Holocaust hat er durchgezogen, Nachkriegsbeginn vor allem. Und deswegen kam die Retourkutsche. Und natürlich kriegten unsere Vorfahren ganz fürchterlich die Hucke vollgebombt. Und dann sagt er dem Melnik, jetzt erzähle ich Ihnen mal was vom Krieg, der aus der Ukraine kommt, wo die Wehrmacht und die SS in Babija 33.000 Juden irgendwie in 2 Tagen erschossen hat. Dem erzählt er die Trauergeschichten vom Krieg, weil seine Großeltern aufs Maul gekriegt haben für Babija. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist dem das nicht bewusst gewesen im intellektuellen Meisterdenker da?
Ja, also,
das war sowas von peinlich, ja, das Alter. War's. Ich dachte, ich muss jetzt ausschalten. Dem Typ aus der Ukraine, wo die SS gewütet hat, ey, wie kein anderer. Dem erzählt er jetzt, also das gibt's doch gar nicht. Das ist doch eine Unverschämtheit gewesen. Oder sehe nur ich das so?
Ja, das schwingt da so mit. Das war wirklich ein schrecklicher Moment.
Also bitte.
Dieses Oberlehrerhafte von dem war, es war ganz, ganz schrecklich. Und an dem, also ich will jetzt auch, wollte jetzt nicht den Melnik allzu sehr hier grillen, denn in der Anne-Will-Show hat er natürlich gar nicht, alle Sympathien in dem Moment auf seiner Seite.
Der wusste ja gar nicht mehr, was er sagen
sollte.
Dieser überheblichen Arroganz. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen war ich noch in Gütersloh, da hat Papa gesagt, ja, das weiß ich auch noch, der ist Kriegskind. Und dann hat er gesagt, wieder hat er die Story erzählt von den silbernen Vögeln, die über ihn rüberflogen. Das waren die Bomber aus England. Und dann haben die ganz Bielefeld in Schutt und Asche verwandelt. Und er meinte, am nächsten Tag stand 20.000 Tote. Das stand in einer Zeitung. Es gab also noch eine Zeitung 1944, keine Ahnung. Und dann sagte Papa so, der ja jetzt auch kein linker Revolutionskämpfer ist. Und dann sagte der, und dann waren 20.000 Tote in Bielefeld. Aber Thilo, weißt du was? Es gab keine Alternative. Die Nazis mussten weg. Und dann denke ich so, ja, und Putin muss eigentlich auch weg halt, ne?
Ja.
Und das ist jetzt kein Kriegs- und Säbelgerassel, aber offensichtlich funktioniert das ja nicht mit guten Worten. Dieses immer, ja, aber man muss ja parallel auch, sagen die ja immer diese Briefeschreiberlein, man muss ja parallel auch die Diplomatie immer noch, ja, die Diplomatie lief also wirklich auf Hochtouren in den Monaten.
Ja, das war davor. Einfach Bullshit.
Ja, und die läuft ja auch immer noch. Und wie oft telefonieren die mit dem Hornochsen? Und das interessiert den aber am Ende nicht. Ist er wirklich Typ Gangsterboss und der macht da jetzt dieses Ding? Der sammelt seine einzelnen kleinen Klebebilder auf der Landkarte.
Mhm.
So, das hat er sich vorgenommen. Und irgendwelche kleinen Stimmchen sind am Telefon. Dann guckt er da, oh, nicht schon wieder Macron. Ich drück den jetzt erstmal weg. Ich hab keinen Bock. Komm, Mailbox. Ah, oh, Scholz ruft. Ah, okay. Ja. Ja, oder nicht?
Es gibt.
Oder Simon, sehe ich das zu negativ?
Nee, so ist das. Es ist einfach eine Situation, die unerträglich ist. Und diese ganzen Kriegsverbrechen und alles. Und irgendwie sitzt man hier und muss das schlucken, weil die NATO in sich geschlossen ist. Und ja, es ist unerträglich. Es ist auch unpopulär. Es ist auch, ich meine, klar, überhaupt, es ist, es passt überhaupt hinten und vorne nicht überhaupt. Melnik, der dieses Drama, diesen Verlust, diesen Schmerz ja natürlich in Personalunion in sich trägt und wir drumherum. Das ist alles Quatsch. Und dann so ein Oberlehrer, der ein Fahrer, mit dem Fahrer wahrscheinlich danach nach. Fahr mich mal nach Sylt.
Ja, genau. Man darf keine Waffen. Ja, pass auf, du wohnst in deinem kleinen Häuschen, hast einen Gartenzaun und irgendwann kommen immer mehr Rocker mit ihren fetten Karren und die sitzen bei dir im Garten. Und die sagen, dein Haus, das nehme ich mir. Aber ich mache das alles anders und deine Family, die räp ich durch. Dann sagst du, oh Gott, dann rufst du beim Nachbarn an. Könnt ihr mir irgendwie, Scheiße, habt ihr das gesehen, die ganzen Rocker hier bei mir? Könnt ihr da irgendwas machen? Ach du, ja, sprich doch mal mit denen. Ja, die haben aber gesagt, die wollen mich hier wegmachen. Ja, weiß ich nicht. weißt du, und dann gehen die Rocker ins Haus, fackeln alles ab, rapen deine Family. Oh, könnt ihr mir jetzt mal vielleicht eine Pistole? Ja, du, aber die Pistole, die boah, ja. Ich habe da so eine Pistole im Keller, die, ehrlich gesagt, ja, aber der hält mir gerade hier sein Rambo-Messer an die Kehle. Ja, aber quatsch doch mal mit dem. Das sind doch auch
Es ist schon Menschen, alles klar. Aber die, diese Sache ist brandgefährlich und eine Atombombe, glaube ich, ist dann auch nicht immer sofort eine Atombombe. Der Putin kann ja auch mal ein kleines Atombömmchen in die Ukraine schießen. Ja, was denn? Ist doch Ukraine. Ist ja nicht NATO.
Simon, was will er denn von der Ukraine haben? Ich meine, der haut da jetzt ein Bömmchen rein, dann ist das Land ist doch dann atomar verseucht. Also ich verstehe überhaupt
das
nicht.
Das ist nur wie so ein Eselohr auf einem Fußballbild. Musst du dir das vorstellen. Das ist egal. Da macht er mit Kuli, macht er das Esel. Weg. Diesen Irren ist die Ökologie so scheißegal.
Ja, die Ökologie ist ja, aber der will doch dann da möglicherweise Russen ansiedeln, der will die Stadt haben, der will doch eine Stadt. Ich meine, gut, was soll das überhaupt sein am Ende? Du zerbombst da Mariupol und du machst die Städte kaputt wie Lego, schmeißt du die Bauklötze um. Was willst du denn danach damit machen? Was ist das Resultat aus seiner Sicht? Er will die Ukraine besitzen, ich weiß das. Aber was ist der praktische Nutzen? Willst du dann einfach nur die Wirtschaftswege übernehmen? Ich meine, wenn du auf Odessa eine Atombombe schmeißt, dann fehlt dir die ganze Verbindung.
Das macht er, glaube ich, nicht. Das macht
über
er
den
nicht.
Hafen.
Nee, nee.
Ach, das macht er nicht. Da kommt keine Atombombe.
Das baut er neu auf, so schick wie Sochi. Macht er sowas Neues hin. So. Oh. Und er will dann den Landweg haben, nicht? Den Landweg zur Krim. Und damit ist er dann irgendwann auch zufrieden. Wenn ihm der abhanden kommt und die Sanktionen zu stark greifen, dann könnte der Zeitpunkt sein, dass man mit ihm reden kann, glaube ich. Ne? Vorher nicht. Ist ihm alles scheißegal.
Und die Flecken, wo die Mini-Atombomben gelandet sind, was passiert da? Macht der einen Zaun drumherum oder was passiert an den Stellen?
Ja, aus dem Baumarkt, diese rot-weißen Bänder, die ja auch über...
Die macht er da drumherum. Dann sagt er ungefähr so, hier 50 Kilometer, da war die Mini-Atombombe. Oder sagen wir mal, die Mini-Atombombe vielleicht keine 50, vielleicht sind das nur 30 Kilometer.
Geh mal von, also, geh von 500 Kilometern aus. Kannst du ja immer noch...
Aber 500 Kilometer? Das ist aber schon
noch Weizen für die dritte Welt anbauen. So zynisch ist sie ja, die Welt.
Ja.
So zynisch ist sie ja.
Atomverseuchter
immer noch besser Weizen. Als...
Das geht.
Zu sterben, ne? Oder? So zynisch ist das doch da.
Dieser Maskendeal
war
ich verstehe sowieso nicht, selbst wenn die Ukraine sagt, okay, komm, wir machen jetzt auf dem Papier mal hier so ein halbgares Ding, dann frage ich mich immer noch, wie willst du das stabilisieren? Du wirst auf Jahrzehnte Widerstandskämpfer haben, du wirst vielleicht auch so Sprenggürtel Terroristen haben, die dir dann deine russischen Truppen beim Mittagessen in die Luft sprengen. Wie willst du so ein Volk, was dich so hasst, in dieser Zeit, ja, mit Internet und allem, wie willst du das auf Dauer beherrschen?
Ja, eine Idee ist, Zähne zusammenbeißen und auf Putins Tod warten und dann wieder vorschreiten. Oder natürlich so ein
Ja, Moment, aber ich meine jetzt aus Putins Sicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ein absolutes Hirngespinst. Naja, gut, ich meine, der stoppt ja nicht vor Volksmord. Also wenn er so, wenn man, also er hat ja kein Problem damit, also mit so, diese faschistoiden Monstermethoden, ne, so irgendwelche Reinigungs... Geschichten da, ne? Das er hat ja schon Tausende verschleppen lassen und bringt die ja um und sowas macht er ja alles, ne? Das ist ja so.
Ja. Ja, also so Terror, eigentlich
Terror,
Gestapo-Staat wird das dann. Ich glaube nur mit weniger Erfolg. Aus Putins Sicht.
Ja, ich gehe schon davon aus, dass ich sein Ende noch miterleben werde, sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht. Also, das möchte ich schon noch mitkriegen.
Ja, man sagt ja immer irgendwie so, das ist dann irgendwie, er wird sein Leben verlieren, aber konkret, wieso sollte das so sein? Guck mal, was er machen kann. Ich verstehe sowieso nicht. Er kann doch in seinem Fernsehen behaupten, was er will. Er muss doch jetzt überhaupt vor Ort eigentlich gar nicht konkrete Fakten schaffen. Er kann doch auch einfach im Fernsehen behaupten, das ist jetzt hier eine super Nummer. Weißt du, wie so ein Taschenspielertrick. Einfach behaupten so, ja, wir haben hoch angesetzt bei einer Riesensumme und wir haben uns dann statt auf 1000, haben wir uns auf 300 geeinigt und das ist immer noch besser, weil wir haben uns den Mindestsatz irgendwann von 200 haben wir uns gesetzt. Aber jetzt haben wir immer noch 100 mehr, als wir eigentlich geplant haben. Das kann er doch einfach behaupten. Und dann kann er auf dem goldenen Panzer, kann er sich durch Moskau fahren lassen und bejubeln lassen. Nee. Fertig, aus. Der braucht doch vor Ort, ist doch völlig egal, nee, was da los ist.
Und so funktioniert es dann eben doch nicht. Ja, das ist so, wie wenn man denkt, was ZDF, was brauchen, wieso brauchen die Einschaltquoten? Die haben doch die Gebühren. Die können doch machen, was sie wollen. Nee, können sie irgendwie auch nicht. Dann ARD, ZDF, also beim WDR, die reden den ganzen Tag über Quoten. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber anders als bei den Privaten. Ich meine, bei den Privaten ist das ein Wert, ein möglichst hoher Wert. Und wenn du den nicht erreichst, sieht es schon mal schlecht aus. Das ist so, er hat da ja 120 Millionen Menschen. Vor denen muss er sich rechtfertigen. Und wenn da die Stimmung umkippt, dann hat auch er ein Problem irgendwie, wenn er die gegen sich hat. Oder diese Oligarchen, ich meine, die haben ja alle Milliarden. Ich meine, die können doch auch genau genommen, wenn sich angenommen, die 12 reichsten Oligarchen würden sich zusammentun. Die haben ja dann vielleicht eine halbe Billion. Ich meine, da kannst du ja jeden Söldnertrupp locker auf Putin loslassen, der dem in den Kopf schießt. Also weiß ich nicht. So sicher ist denn, er kann nicht tun und lassen, was er will. Also da gibt es, aber diese Regeln, die kennen wir nicht, wie man dann...
Ja, das ist klar. Aber die Oligarchen und die Chefs von Nordkorea, Weißrussland und China sind alle keine überzeugten Selbstmörder. Das ist nicht so eine, die sind nicht verblödet. Die möchten ihre Macht ausleben, die möchten am Pool liegen mit ein paar Girls, ja, und die haben überhaupt keinen Bock, in ihrem Atompilz sich verpulvern zu lassen. Und ich glaube, das ist die Versicherung. Die werden Fladi an die Hand nehmen und werden sagen, pass auf, du kannst da irgendwie machen, was du willst, ob du da deine Generation von Jugendlichen irgendwie verheizt oder so. Du, das soll mir egal sein. Aber bitte kein Atombömmchen. Weil wir wollen nicht alle sterben, weil dann bleibt nicht mehr viel. Ne? Nach Atomkrieg ist halt komplett, also dann hat man wirklich, da muss man sagen, hat man wirklich...
Ja, und man hat doch auch Kinder.
Ja, ja, eben. Und das glaube ich nämlich auch. Und weil diese ganzen Hornochsen nämlich auch noch Kinder haben, Putin so ein paar Töchter in der Schweiz und hier und da und mit Freund und Enkelkindern. Das ist für mich so ein bisschen der Moment, wo ich sage, Atombombe glaube ich nicht so dran.
Ja, was nicht wirklich eine große kalkulatorische Größe ist in diesem Eskalationsding, ne? Dass die persönlich da eigentlich weiterleben wollen. Das ist ein begrenztes Argument, aber es ist ein Argument. Für unseren Podcast reicht's.
Ich glaube, das ist ein super Argument.
Für unseren Podcast, ja. Aber man muss ja schon, man sieht ja auch schon die Waffen. Die sieht die Waffen und eine Atombombe macht's. Eine Atombombe macht's. Ein Druckknopf, einmal mit dem Finger drauf gedrückt. Tschüss, Erde.
Ja, gut, tschüss, Erde. Was haben wir noch für Themen, Simon? Das ist ja, tschüss, Erde, finde ich, so kann man jetzt nicht enden. Was ist denn Positives passiert in den letzten Wochen?
Ich weiß es nicht. Vor allem sind wir ja jetzt schon wieder so ein bisschen durch, sag ich mal. Wir haben ja schon ein Stündchen gequatscht.
Ja. Ach so, verstehe.
Also wenn du jetzt noch was...
Zur guten Laune, wenn jemand, hast du The Northman gesehen? Das ist ein Film über toxische Männlichkeit.
Fest davon überzeugt, sofort reinzugehen. Habe ich nicht gemacht.
Lass lieber, es steigert nicht die Laune. Film gut, aber zu viel Parallelen zur Realität gerade. Du denkst nur so, und genau so sind sie nämlich die Herrscher. Genau so sind sie nämlich diese Leute. Denen ist es alles egal, der Film handelt eigentlich von dem Ganzen. Und ich habe da gesagt, so, das ist für mich jetzt erstmal vorbei. Das Thema nackter, muskulöser Oberkörper, der archaisch durch die Gegend watschelt und Leute totschlägt, massakriert, ohne mit der Wimper zu zucken. Das Genre hat seine Berechtigung, aber ich bin da jetzt erstmal raus. Conan würde ich noch gucken.
Neuen Conan, das wäre was.
Nee, auf gar keinen Fall, nur den mit Schwarzenegger.
Ich gehe in diese Filme eigentlich immer nur rein oder ich gucke mir nur die nur an, weil ich nochmal dieses Conan-Erlebnis wieder erleben möchte.
Ja, naja, guck den halt, wenn er draußen ist, kannst du dir
ja auch das will ich tun. Hause. Was Positives, Kind ist 3 geworden.
Ach, toll.
Geburtstag feiern wir jetzt auch nochmal von meiner Freundin. Demnächst bin ich in Köln einen Tag, aber das ist der Tag, wo du noch in Gütersloh bist, aber in Gütersloh sehen wir uns.
Ich wurde gefragt von Oma und Opa, ob ich auf dein Kind aufpasse.
Ein, zwei Stündchen vielleicht. Fantastisch.
Ja, fantastisch. Habe ich schon zugesagt. Da hast du
super, freue ich mich. Ja.
Ich gucke mit ihm die ganze Zeit Nachrichten.
Dann. Was?
Ich gucke dann den ganzen Tag Nachrichten. Ich setze den vom Fernseher und sage hier, die neuesten Schockerbilder aus dem Osten.
Also, entsetzlich.
Nein.
Ja, was haben wir denn Positives?
Ach so.
Also
positiv ist, Simon, ich kann nur sagen, spar dir die 10 Euro für Doctor Strange 2. Spar dir diese Scheiße. Ach, guck, echt? Fürchterlich. Ja, totaler Scheiße. 20 Minuten ist es total witzig, so Superhelden-Action. Ich meine, was ich an Superhelden toll finde, ist, es ist eine normale Realität, meinetwegen New York, und einer hat Superkräfte und der macht Sachen, die andere nicht können. Dann hast du so diesen Bruch mit dem Alltag. Das ist für mich das Geile. Aber wenn alle Superkräfte haben, ne, alle, und alle kämpfen nur in Paralleldimensionen mit anderen, die Superkräfte haben und treffen auch nur Leute, die Superkräfte haben, dann gleicht sich das alles so ein bisschen aus und versinkt im Nirvana zwischen grünen Greenscreen-Wänden. Also wenn so ein Film verspricht, Multiversum ist groß, ne? Da kannst du, ich dachte so, keine Ahnung, vielleicht sehe ich Captain America als Präsident oder Trump als Gärtner oder irgend so ein Quatsch. So kann man das machen. Man kann aber auch den ganzen Film auf einem Berg spielen lassen, mit Schnee und Fels massiv, aber aus dem Computer. Oder in einem Shaolin-Tempel, aber auch aus dem Computer. Dritte Möglichkeit, ein Flur in einem Gebäude, wo Superhelden eigentlich residieren, aber es reicht, wenn es aussieht wie ein Bürogebäude. Und wenn du zwischen diesem Berg und dem Tempel und dem Bürogebäude hin und her springst, dann hast du schon genug gemacht und kannst den Film Multiversum nennen.
Es ist nicht so bildgewaltig also.
Das reicht schon, das reicht. Und die Konflikte bewegen sich nur innerhalb von irgendwelchen Superhelden-Backstories aus anderen Serien. Ja, dafür muss man WandaVision gesehen haben. Ja, dafür muss man das gesehen haben. Ja, das muss man gesehen haben. Aber selbst wenn man das versteht, ist das alles völligst uninteressant. Weil das ist einfach alles im Studio. Ich verstehe das Kino nicht mehr. Ich habe Marvel immer gefolgt und habe das als Entertainment wahrgenommen. Aber die Nummer, Simon, die ist wirklich nach Black Panther, das ist, würde ich sagen, der allerschlechteste. Aber das ist schon der zweitschlechteste Marvel-Film, den es je gegeben hat. Mein lieber Scholli. Und ich habe Eternals geguckt. Aber der war ja noch ganz nett, ja, ne? Fand ich. Mhm. Ja, das konnte man mal gucken. Der hatte zumindest ein paar visuelle schöne Sachen. Weißt du, da kämpfen die Superhelden am Strand. Die kämpfen am Strand. Das ist sogar ein echter Strand, hatte ich das Gefühl.
Mhm. Ja.
Ne? Dann fliegen sie so in den Sandberg. Nein, das muss nicht sein. Du kannst auch einen Flur nehmen. Ja. Oh, der ist von Sam Raimi. Ja, sicher.
Sam Raimi. Der hat den gedreht, Dr. Strangelove 2.
Ah. Ja, es gibt so ein paar Anspielungen, die werden jetzt gefeiert. Bruce Campbell hat einen Gastauftritt und dann sind so Szenen, die sind so wie bei Tanz der Teufel 2. Ja, das stimmt, aber das muss man für den Film nicht wissen. Und leider macht das den Film trotzdem auch nicht besser. Also Ja, man, es ist eher umgekehrt. Man denkt wehmütig an alte Practical Effects und was soll man dazu noch sagen, kann ich nur sagen. Was soll man dazu noch sagen? Vielleicht ist das jetzt irgendwie ausgelutscht. Vielleicht auch nicht. Und der nächste ist wieder besser. Der Spidey war ja top. Also insofern, ich dachte, das geht so weiter wie mit dem Spider-Man, so ein Multiverse, so schön, so lustig. Aber gut, hat er, war halt ein Irrtum.
Ja, also es haben jetzt auch nicht alle Marvel-Filme mehr geknallt. Ne? Also dieser mit dem Asiatischen, den fand ich ja auch gut. Der lief nicht stark, ja, ne?
Hab ich auch
nicht alle stark jetzt, alle Marvels, ne? Ah, ich krieg's.
Aber Michelle Yeoh und sein Vater war Tony Leung, ne? Aus Hardbolt.
Genau.
Ja, ja. Also, der war aber zumindest unterhaltsam. Aber auch dieser Linienbus kommt auch dann aus dem Computer, ne? Das Ding ist halt auch mal, dass man das dann so merkt.
Ja, auf Arte sind ja gerade ganz viele Cannes-Filme. Ja.
Echt?
10, 12. Echt viele. Kannst du alles so anwählen. Und ich habe endlich mal L geguckt. Isabelle Huppert und Paul Verhoeven.
Boah.
Der ist aber witzig, der Film. Der ist aber witzig, ja, ey. Isabelle Huppert ist aber eine witzige Person, ey. Mann.
Ja, ja.
Ey, da habe ich doch schon echt lachend vorm Fernseher gesessen. Und es ist aber ein ganz schräger, schwarzer, teils morbider Humor. Irre. Den möchte ich an dieser Stelle mal empfehlen, ey, for free. Super gut. Und die anderen, ja, den einen, ja, manche sind so ein bisschen lang auch, ne, kann, ist auch manchmal lang. Ein so ein Ding ist da so ein Detektiv, ein Krimi-Drama, irgendwie in Anatolien, 150 Minuten, dann die Einstellungen sind auch lang, du, ich hab's versucht, die Einstellungen sind immer so 3 Minuten. Ja, man kann nicht immer aus seiner schnelllebigen Medienwelt so, man kann nicht immer umswitchen, ne? Manchmal, man ist MTV-Generation, ja, und man kann das auch ausschalten, aber
ja, ich finde, man muss sich bei Filmen immer so ein bisschen darauf vorbereiten, was es ist und nichts Falsches erwarten, ja, das hilft schon mal.
150 Minuten in Anatolien durch die Gegend fahren, das habe ich nicht geschafft.
Ja.
Halt zu viel, aber vielleicht versuche ich es auch nochmal. Nee, aber das ist schon... Ja, ist schon prall, finde ich alles. Und ansonsten weiß ich auch nicht, was ich gerade gucke.
Ich hatte jedenfalls letztens im Kino fast gekotzt, Simon. Das lag noch nicht mal daran, dass der Film schlecht war. Ich war in Ambulance
von Michael Bay. Ach, der? Ja, ja. Und, oder hast du das schon erzählt,
Tilo? Sag mal so, als... Das, glaube ich, habe ich noch nicht erzählt. Nein. Ich weiß, wann das war. Und das ist einfach nur die Wackelkamera. Mir war sowas von kotzen übel. Ich saß in der dritten Reihe. Ich merkte so, ey, mir wird schlecht. Der Film wackelt so dermaßen extrem. Dann habe ich mich in die Mitte des Kinos gesetzt. Und das ist für mich schon weit hinten. Und da sind immer noch kotzübel. Dann habe ich mich in die letzte Reihe gesetzt. Ich habe überlegt, ich wusste noch, wann ich das letzte Mal in der letzten Reihe war. Das war The Untouchables mit Kevin Costner. Da habe ich in der letzten Reihe gesessen und dachte mir nämlich, ich weiß, dass ich damals dachte, die Leinwand ist aber klein, ich setze mich nie wieder in die letzte Reihe. So, diesmal habe ich es gemacht bei Ambulance. Und mir wurde auch in der letzten Reihe kotzübel. Ich habe dann natürlich, wollte wissen, wie es ausgeht. Also man kann jetzt eine Menge zu dem Film sagen, das spare ich uns jetzt. Aber danach bin ich zu Fuß zum Hotel zurück. Ich war in Mainz und ich habe wirklich durchgeatmet. Und es hat 10, 15 Minuten gedauert, bis mir nicht mehr schlecht war. Und ich nicht mich gefragt habe, muss ich jetzt mich gleich doch mal übergeben an der nächsten Ecke. Weil das ein unfassbares Gewackel ist. Es wackelt nicht nur, wenn Action ist. Es wackelt auch, wenn zwei Leute Golf spielen auf dem Golfplatz und mit dem Handy telefonieren. Dann wackelt es auch. Es wackelt einfach immer.
Ja. Übrigens gestern ein guter Tatort in der Glotze. Also ich habe jetzt so viele Tatorts wieder passiv mitgucken müssen und bin auch so oft eingepennt. Und ich glaube, die letzten 10 haben wir nicht mehr geguckt. Gestern war ich froh, eingeschaltet zu haben. Merit Beckers letzter Auftritt, die ist schon immer gut, finde ich. Ihr Partner ist auch gut und der heißt, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber schon ein guter Typ, finde ich. Und es fing an direkt hier bei uns um die Ecke, wo wir wohnen. Ganz witzig, ne? Es ist aber auch so in Münster, also Münster-Tatort, Dortmund-Tatort, Köln-Tatort, Berlin-Tatort, gucke ich immer, ja, wo sind die denn? Ach, da! es ist so bekloppt, dass man von dem Fernseher immer sehen will, kenne ich das, kenne ich das nicht? Und dann wirklich ein spannender Actioner, nicht nur, dass er bei mir um die Ecke anfing, ich fand das Finale auch sehr nah an Operation Dance Sensation, wo wir dann immer die Gänge im Klärwerk rumliefen, sind die dann die Gänge beim BER entlang gelaufen und das war so ein bisschen actionermäßig, weil der war so Russenmafia und der Obermafiosi, der hatte dann immer so Connections und dann kamen immer Leute in unterschiedlichen Kostümen, die waren dann von der Mafia. Es war ein bisschen lustig, war ein bisschen Genre und die mussten dann immer überwältigt werden und wirklich spannendes Finale. Doch, den konnte man gucken. Doch, das war gut. Mhm. Und der Bösewicht wurde auch noch schön beiläufig wegerschossen. Finde ich auch manchmal wichtig, Gewalt im Tatort. So, wenn alles so auf dieser argumentativen Ebene so stattfindet, so, nee, guck mal, der, also das war ein bisschen 24, Kiefer Sutherland, so mal so aus der Hüfte nach rechts den da weggeknallt. Das war schon eine Genugtuung. Jetzt habe ich gespoilert, scheiße, egal. In der Mediathek for free.
Ja, guck mal, Gewalt, aber Gewalt in Fernsehen und Medien, das ist ja, also wenn es fiktive Gewalt ist, da habe ich kein Problem mit, da kann man. Ich habe jetzt aus Langeweile einfach, ich habe Freitag der 13. Teil 2 und 3 geguckt und das ist aus heutiger Sicht so wegen dem Background, dass wir das damals als Teenies geguckt haben, als es neu war. Und jetzt ist es so eine Art, es hat eine ganz komische mediative Entspannung, weißt du? Es erinnert nicht an Krieg, Gewalt und Nachrichten. Es ist eine völlig in sich abgeschlossene Welt um so einen See. Und Jason kommt und du weißt, diese nervigen Jugendlichen, guck mal, der ist doof, der geht auf den Händen und will der Frau damit imponieren, der nervt mich jetzt schon. Zack, er hackt den weg. Das ist so, das ist heile Welt im Splatter-Universum. Ne? Das ist wirklich so, du musst dann auch abends nicht mehr dich konzentrieren. Das ist für mich, also Freitag der 13. ist Rosemunder Pilcher für den Horrorfan. Weißt du? Ja, da stimmt die Welt noch, da ist noch alles in Ordnung. Das geht nicht über gewisse Grenzen rüber. Das ist, du weißt, wie die Handlung ist und du kannst zwischendurch auch mal aus dem Fenster gucken. Also gefiel mir besser, als ich damals 14, 15, 16 war. Da fand ich es total bescheuert. Jetzt muss ich sagen, das ist eine schöne Sache. Freitag der 13. 2-3. Ich werde heute vielleicht noch den 4. gucken.
Gut.
Das beruhigt mich. Was soll man dazu noch sagen? Freitag der 13. Ja, haut euch den rein. Was soll man dazu
noch sagen? Genau. Ich finde, wir sind dem Thema gerecht geworden und werden dem Thema auch nächste Woche wieder gerecht. Was soll man dazu noch sagen?
Jo. Ja. Eigentlich könnte man jetzt jede Folge so
machen. Man kann auch alle Podcasts dissen. Was soll man denn doch dazu sagen? Hört doch alle auf.
Soll man dazu
Hört doch auf sagen? Mit den ganzen Podcasts. Dann ist auch nur noch unser Podcast besteht. Als einziger.
Ja, und weil wir nämlich diesen genialen Titel haben, ist das immer auch entschuldigt, wenn man noch solche Sachen aufgreift, wie Will Smith bei der Oscarverleihung, woran sich jetzt kaum noch einer erinnern kann. Und wo alle Leute dachten, Alter, das hatten wir doch schon alles durchdiskutiert im Internet. Ja, dann seht es einfach als Facebook-Zusammenfassung, Kommentarspalten-Zusammenfassung, Best-of Mai 2022. Und insofern können wir jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal. Es wird nicht wieder so lange dauern. Ich glaube, wir kriegen es garantiert auch mal eher hin. Wir haben tatsächlich auch eine Menge Ideen für Themen. So ist es gar nicht.
Stimmt.
Wir haben eine Menge Sachen uns vorgenommen, die wir machen wollten. Und die sind auch flach gefallen. Und der Gast oder die Gästin, das muss dann halt passieren.
Tilo, du hattest auch Corona, aber was soll man noch dazu sagen?
Ich hatte sogar 2 Wochen Corona, du, da lache ich hier. Aber ich war, also Corona, muss ich sagen, hat mich ein bisschen mehr erwischt als alle anderen leider. Alle so, 3 Tage war ich wieder draußen. Ich war am 13. Tag erst wieder negativ. Also, und ich fühlte mich wirklich schwach. Ich hatte wirklich diesen Effekt, Treppe hoch und erstmal.
Ja, aber was soll man noch dazu sagen? Es ist Corona.
Was soll man zu Corona noch sagen? Also das ist jetzt auch alles, was mir dazu einfiel, meine eigene Erfahrung, die ich jetzt hiermit ausführlich kundgetan habe.
Ja, wunderbar. Tschüss, bis bald.
Bis bald, tschüss.